Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Eine wichtige, manche sagen historische Stunde heute im Deutschen Bundestag. Der Bundeskanzler Olaf Scholz will die Vertrauensfrage stellen, mit dem Ziel, Neuwahlen herbeizuführen. Der Bundespräsident müsste zuvor den Bundestag auflösen. Georg Schwarte blickt auf diesen wichtigen Tag in Berlin voraus.
Mehr Fortschritt wagen, so ging's mal los, damals mit dieser Ampel.
Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir für Respekt und Zusammenhalt sorgen.
Was am Ende eher verschwand, der Zusammenhalt oder der Respekt? Oder doch der Fortschritt, weil nicht nur die Welt, auch die Ampel erlebte, was hinter einem Wort steckte.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Dass das auch für den Koalitionsvertrag hätte gelten müssen, für Prioritäten und Projekte. Damals hat die Ampel es übersehen, es menschelte.
Wir alle sind uns menschlich eh sehr nah. Ich glaube, das ist etwas, was diese Koalition auszeichnet.
Sie nahmen sich viel vor, zu viel offenbar. Und mittendrin einer, der sich als Ermöglicher verstand, so wie sein Finanzministerium.
Ermöglichungsministerium.
Christian Lindner.
Herr Lindner, bist du?
Läuft super.
Was genau meinen Sie mit unabgestimmten Vorstößen?
Christian und Robert. Damals, 2022 schon, wusste der grüne Vizekanzler Habeck, warum das alles auch nichts werden könnte.
Wenn wir uns in unseren Ressorts verschanzen und sagen, Hauptsache ich stehe gut da und dich lasse ich mal ein bisschen rumzappeln, dann wird das alles nichts werden.
Es folgten erste Haarrisse im Fortschrittsfundament. Den Atomausstieg gibt es per Machtwort.
Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch.
Aber wer führte hier wen? Sie stritten tapfer und bestritten, dass die gemeinsame Idee unterwegs abhanden gekommen war. Und die Lippen auch vom Vizekanzler wurden im ARD-Interview so schmal wie die Gemeinsamkeiten.
Das Hickhack geht ja immer noch weiter.
Ja, das ist die Frage.
Die Frage ist, wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack?
Selbstverständlich.
Und was machen Sie, um das zu tun?
Reden.
Sie redeten. 80 Stunden etwa über einen Nachtragshaushalt samt Haushaltsentwurf. Schon da raunte das politische Berlin das Wort Neuwahl, aber noch hielt der Schein.
Solche Überlegungen haben keinerlei Rolle gespielt. Zu keinem Zeitpunkt. Und das Ergebnis, das wir Ihnen hier einmütig präsentieren können, spricht ja für sich.
Es sprach für sich. Und Lindner rief den Herbst der Entscheidungen aus, ob schon ein D-Day-Entwurf der FDP nahelegte, dass alles längst entschieden war. Omid Nuripur, damals noch Grünen-Chef, attestierte seiner Fortschrittskoalition öffentlich Übergangsstatus.
Diese Übergangsregierung, hätte ich jetzt fast gesagt, für die Zeit nach Merkel war notwendig.
Aber offenbar irgendwann nicht mal mehr notdürftig zusammenzuhalten. Am Ende war es der verfluchte Haushalt.
Den hätten wir hinbekommen müssen und dann hätte man sehen müssen, wie es weitergeht. Ja, nun ist es anders gekommen.
Am 6. November war der Verfall der Fortschrittskoalition so weit fortgeschritten, dass der Kanzler nicht die Fassung, aber die Geduld verlor.
Lindner und seine FDP haben die Arbeit der Bundesregierung über Monate hinweg systematisch sabotiert.
Das Vertrauen ineinander verschwunden, die Koalition am Ende.
Berichtet Georg Schwarte über die Vorgeschichte der heutigen Vertrauensfrage. Und wir blicken in den kommenden Minuten auf dieses Thema, alles Wichtige dieses heutigen Morgens. Wir haben gesprochen über die Vertrauensfrage mit der Fraktionsgeschäftsführerin der SPD, Katja Mast. Und sie sagte, mit der möglichen Neuwahl hätten die Wählerinnen und Wähler im Land die Möglichkeit einer Richtungsentscheidung.
Der Bundeskanzler macht ja mit der Vertrauensfrage heute den Weg frei für eine Richtungsentscheidung, den Weg frei, dass die Bürgerinnen und Bürger die Wahl haben. Nur mit dieser Vertrauensfrage können wir im Februar wählen. Und deshalb ist es gut, dass die Vertrauensfrage heute gestellt wird, um diese Richtungsentscheidung für Deutschland herbeizuführen. Grundsätzlich sind wir natürlich immer auf alles vorbereitet. Aber nochmal, ich gehe davon aus, dass wir heute eine sehr klare Lage haben werden nach dieser Vertrauensfrage von Olaf Scholz und damit, dass souverän die Bürgerinnen und Bürger die Entscheidung haben.
Die Außenministerinnen und Außenminister der Europäischen Union beraten heute über die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien. Helga Schmidt.
In Brüssel ist viel von Bedingungen die Rede. An erster Stelle steht der Schutz der Minderheiten in Syrien, der Christen zum Beispiel, aber auch der Kurden. Dass sie, die Kurden, noch mehr als bisher unter Druck geraten könnten, das fürchten viele EU-Diplomaten, weil der türkische Präsident Erdogan Luftangriffe gegen die Kurden im Grenzgebiet fliegen lässt. Er will das Machtvakuum ausnutzen, um Einrichtungen im Kurdengebiet ein für alle Mal zu zerstören. Bei den Beratungen in Brüssel wird es heute auch um eine erste Kontaktaufnahme zu den neuen Kräften in Damaskus gehen.
Beim Wiederaufbau in Syrien sei ein Schulterschluss zwischen der EU und der Türkei unverzichtbar. Das sagte Martin Erdmann einen Tag, bevor die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen morgen nach Ankara fliegt. Der ehemalige deutsche Botschafter in Ankara im Deutschlandfunk.
Aus Ankaraner Sicht ist die Situation 10 Tage nach dem Sturz des Assad-Regimes ambivalent. Langfristig aber würde ich der Bewertung zustimmen, dass potenziell die Türkei der Gewinner sein wird. Und zwar deshalb, weil es ja langfristig um den Wiederaufbau Syriens geht. Das Land liegt in Schutt und Asche. Und ein Nachbarland wie die Türkei mit einer funktionierenden Wirtschaft ist da natürlich ein gesuchter Partner. Hinzu kommt die vielen Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei, die bei Rückkehr in ihr eigenes Land eine Brücke, eine menschliche Brücke in die Türkei darstellen werden.
Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, der FDP-Politiker Joachim Stamp, hält die Debatte über eine schnelle Rückkehr syrischer Geflüchteter für verfrüht.
Ich glaube, dass man konstruktive Beiträge ernst nehmen sollte. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir uns beispielsweise über das Thema Unterstützung freiwilliger Rückkehr frühzeitig Gedanken machen. Es ist auch notwendig, dass wir beispielsweise unsere kommunalen Ausländerbehörden, die viel bei dem Management zu tun haben werden, auch personell und sachlich in die Lage versetzen, dass sie auch tatsächlich ihre Aufgaben wahrnehmen können. Das sind Vorbereitungen, die sicherlich schon in Angriff genommen werden können. Aber für alles andere ist es, glaube ich, einfach schlichtweg zu früh, sondern hier muss man sehr sorgfältig sein und Schritt für Schritt gehen.
In Georgien haben Menschen auch am gestrigen Abend wieder protestiert, diesmal gegen den neu am Samstag gewählten Präsidenten Björn Blaschke.
Wasserwerfer in Stellung, maskierte Einsatzpolizei, ein erhöhtes Sicherheitsaufgebot. Dem zeigten Demonstrierende rote Karten. Andere spielten vor dem georgischen Parlament Fußball. Spott, auch eine Form des Protests gegen die Wahl eines neuen Präsidenten, Michail Chavalischvili, ein Ex-Fußballprofi. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte Georgiens wählte das Volk sein Staatsoberhaupt nicht direkt. Ein Wahlgremium aus Parlamentsmitgliedern, regionalen und kommunalen Vertretern bestimmte den Präsidenten.